Ich fange heute mal an mit der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 8. Und der Herr gab ihm, dem Abraham, den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihm am achten Tag und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Also damals, zur Zeit Abrahams, hat Gott mit Abraham und seiner Nachkommenschaft einen Bund geschlossen. Und das Zeichen für das, dass er in diesen Bund hineingetreten ist, war eben diese Beschneidung am achten Tag nach der Geburt. Also bei den ersten war es natürlich nicht mehr am achten Tag, weil die waren ja schon einige Jahre alt, aber die Beschneidung war halt einfach dieses äußere Zeichen dieses Bundes. Ein Siegel könnte man es vielleicht auch benennen. Der Paulus schreibt auch das im Römerbrief 4, 11 und 12. Und Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußspuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. So komplizierte Paulus-Sätze, wollen wir ein bisschen zerlegen. Also er empfing dieses Zeichen, die Beschneidung oder ein Siegel, dass er aus Glauben gerechtfertigt wurde. Das war dann das, was man dann sehen konnte. Aber er hatte den Glauben schon, als er noch unbeschnitten war. Und somit ist er, sagt hier der Paulus, ist der Vater aller, auch der Unbeschnittenen, die glauben, und denen, die beschnitten sind, aus Glauben sozusagen. Die Israeliten und die Heiden, die glauben, deren ist Abraham der Vater geworden. Der Urheber ist damit gemeint. Also Abraham glaubte Gott, als er unbeschnitten war, und sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und das äußerliche Zeichen war dann die Beschneidung. Damit war der Bund besiegelt, damit ist auch Blut geflossen, und zum Schließen eines Bundes muss Blut fließen, das ist einfach so. Aber wir sind ja nicht mehr im alten Bund. Wie ist denn das jetzt bei uns im neuen Bund? Das ist ja für uns relevant und wichtig, oder? Müssen wir jetzt auch wieder beschneiden oder beschnitten werden? Dieses Thema war ein heißes Thema, ein Streitthema in der Urgemeinde. Das finden wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 4 und 5, lese ich jetzt einmal vor. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und den Ältesten aufgenommen und sie verkündigten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Typisch Pharisäer, Gesetzesleute, sie meinten jetzt, die aus den Heiden, die sich da bekehrt haben, die mit Paulus nach Jerusalem gekommen sind, die müssen wir jetzt beschneiden und die müssen auch das Gesetz des Mose halten. Sie waren zwar gläubig an Jesus, aber sie haben noch nicht kapiert und die Offenbarung nicht gehabt, dass das Gesetz zu Ende ist, dass man das Gesetz und die Beschneidung jetzt nicht mehr braucht. Und der Paulus hat ihnen das klipp und klar erklärt und ausgelegt und sie sind dann schon auch da auf die Idee gekommen, es braucht man ja gar nicht mehr. Der Paulus schreibt zum Beispiel am Galaterbrief Kapitel 2, 3 und dann noch Kapitel 5, 2 und 3, wo der Paulus auch über dieses Thema Beschneidung was niedergeschrieben hat. Er schreibt hier, aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Also der Titus war kein Jude, kein Israelit, er war ein Grieche und er wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Da haben sie schon gemerkt gehabt, hoppla, das mit der Beschneidung, das ist überhaupt nicht mehr relevant. Es geht im Neuen Bund um ganz was anderes. Und der Paulus geht ja hier sogar ein paar Schritte weiter, eigentlich für so einen gesetzestreuen Juden eine harte Aussage, Kapitel 5, Vers 2 und 3, siehe, ich, Paulus, sage euch, also sehr deutlich, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Also er sagt sehr deutlich, Jesus und seine Opfer wird denen nichts nützen, wenn sie sich beschneiden lassen. Da müssen sie nämlich wieder das Gesetz halten, und zwar das Ganze. Da sind sie schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Also Finger weg von so einer Beschneidung, möchte er eigentlich sagen. Entweder dieses oder jenes, beides passt nicht mehr zusammen. Ja, das hat sich herauskristallisiert im Laufe dieser Jahre. Das war nicht gleich von heute auf morgen. Ich denke an Petrus mit der Vision, mit diesem Tuch aus dem Himmel dreimal mit unreinen Tieren drin, die er essen sollte, wo er auch so sehr gesetzestreu, nein, niemals esse ich sowas, weil es ist im Gesetz verboten. Und Gott musste ihm dadurch einfach zeigen, dass es nicht mehr nach Gesetz geht, sondern nach Gnade, und dass bei Gott alle angenehm sind, die gläubig sind. Ja, das ist jetzt ist einfach andere Zeit angebrochen. Und die Leute damals waren aber von diesem Gesetz so durchdrungen und so darauf fixiert, das kann man nicht von heute auf morgen, zack, bumm, umdenken. Das ist ein Prozess, ein harter Prozess teilweise. Und da, ich kann mir es genau vorstellen, da kommt dann sehr leicht Verdammnis auf dich zu, wenn er jetzt etwas isst, was er vorher nicht essen durfte, und das Gesetz schreit immer noch, das ist unrein, du versündigst dich, du musst dieses und jenes Opfer jetzt bringen, weil Gott straft dich sonst oder irgend sowas. Bis das dann irgendwann einmal durchgedrungen ist, hey, ich muss das nicht mehr und ich werde auch nicht mehr gestraft, weil ich irgendwas esse, was ich nicht essen hätte sollen, nach Gesetz und so weiter. Und auch nicht, die Beschneidung ist das Wichtige heutzutage. Ja, das haben die erst einmal, ja, wir haben die Zeit braucht. So ist auch heute Leute, die sehr in den Amtskirchen verbunden waren mit den Regeln und Vorschriften und Geboten. Es braucht einfach seine Zeit, bis man merkt, hey, ich darf ja am Karfreitag trotzdem eine Scheibe Leberkäse essen und Gott verdammt mich nicht. Oder am Aschermittwoch oder sowas. Aber das steckt bei den Leuten drin, oh, da isst man lieber bloß ein Fisch oder so. Es ist vorbei, das ist Erfindung von Kirchenmenschen gewesen. Nie ein Gebot Gottes und jetzt schon gar nicht mehr. Das Gebot Gottes ist, liebe deinen Nächsten, ja, vergib, sei gerecht, sei liebend und freundlich und so weiter. Das ist das, was den Menschen weiterbringt. Vergebt einander und streitet nicht, schlagt euch nicht die Köpfe ein und so weiter. Das wäre die Lösung, die Lösung für die ganze Welt. Da braucht man kein Militär mehr. Fast unglaublich, aber na gut, irgendwann kommt der Tag, wo wir es wirklich nicht mehr brauchen. Oder wo es keiner mehr haben will. Da freue ich mich heute schon drauf. Ja, was ist jetzt im neuen Bund? Keine Beschneidung mehr? Oder vielleicht doch? Jetzt sage ich ganz provokativ, ja, doch. Im neuen Bund brauchen wir auch Beschneidung. Im neuen Bund gibt es auch Beschneidung. Aber eben nicht am Fleisch, sondern am Herzen, ist der Unterschied. Der neue Bund hat das Siegel der Beschneidung am Herzen, im Inneren des Menschen, nicht im Äußeren. Der Beweis ist Römer Kapitel 2, 28 und 29. Der Paulus sagt hier, denn nicht der ist ein Jude, der als äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch eine Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Jetzt haben wir doch wieder eine Beschneidung, aber ganz andere. Eine echte Beschneidung, eine wichtige Beschneidung. Die Beschneidung im Fleisch hat den Menschen nicht verändert. Okay, ein Stück Haut war weg, deshalb ist er nicht besser geworden, oder? Aber jetzt macht der Geist ein Werk im Herzen eines Menschen. Und ja, man kann fast sagen, schneidet da was weg. Aber da ist vielleicht Beschneidung sogar ein bisschen ein falscher Ausdruck. Er verändert was, er nimmt was weg oder er verändert was. Er wird nicht irgendwie mit einem Messer oder so rumgeschnitten. Aber die Beschneidung geschieht im Herzen eines Menschen. Ja, nicht an der Blutpumpe, sondern im Herzen, in der Zentrale, im Geist. Und dann auch in dem Bereich der Seele. Und es ist ein Werk des Geistes, das der Heilige Geist tut. Es tun nicht Menschen und es ist auch nicht das Gesetz, der Buchstabe, der da was bewirkt. Das geht gar nicht. Aber das ist Gottes Werk. Er bewirkt oder er macht diese Beschneidung. Dann können sich auch Menschen nicht da irgendwie rühmen. Ich bin der besser Beschnittene wie der andere oder so. Die Ehre bekommt unser Vater im Himmel und Jesus, weil sein Erlösungswerk den Ausschlag gegeben hat. Philipper 3,3 sagt uns der Paulus, denn wir sind die Beschneidung. Also hat es immer geheißen in den Schriften, die aus der Beschneidung, wenn du die Apostelgeschichte liest, da sind praktisch die Juden, die Israeliten gemeint. Aber er sagt hier, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Jetzt im Neuen Bund sieht es anders aus. Jetzt sind wir die Beschneidung, jetzt sind wir das Volk Gottes, jetzt sind wir die Kinder Gottes, die nicht auf Fleisch vertrauen, das heißt nicht auf die Beschneidung im Fleisch und nicht auf das Gesetzeswerk und sonst was vertrauen, aber auf gute Werke oder so. Wir vertrauen auf das Werk von Jesus Christus und das hat uns die Beschneidung im Herzen gebracht. Es hat dich zu einem neutestamentlichen Juden gemacht, wenn man es mal so sagen darf. Es hört sich immer ein bisschen komisch an, weil allgemein werden ja die Israeliten als die Juden bezeichnet, aber geistlich gesehen sind die, die in Christus Jesus sind, die Juden unterm Strich. Das Volk Gottes des neuen Bundes, da wo das Herz beschnitten wurde, wo das Herz verändert wurde, da wo eine Wiedergeburt stattgefunden hat. Weil diese Beschneidung ist eigentlich die Wiedergeburt. Und das ist das, was zählt. Dass wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus geworden sind. Ja, unser Herz ist nicht nur beschnitten worden, ein Stück weggenommen, sondern es ist völlig neu geschaffen worden. Der Geist in uns, besser gesagt, ist neu geschaffen worden. Und das ist das Interessante an diesem neutestamentlichen Beschneidungsakt, könnte man vielleicht sagen. Er sagt Paulus in Galater 6,15, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also nicht die Juden, die nach dem Fleisch beschnitten worden sind, oder die Heiden, die nicht beschnitten sind, das ist alles unwichtig, das gilt nichts mehr. Es gilt eine neue Schöpfung, die Wiedergeborenen, das ist es, was es ausmacht. Weil diese fleischliche Beschneidung einfach im Herzen eines Menschen null und nichts bewirkt. Außer vielleicht, dass jemand stolz drauf ist, ja, jetzt gehöre ich auch da dazu, zu den Juden nach dem Fleisch oder so, das könnte sein. Und die gehören zum ganzen religiösen System. Aber es hat trotzdem im Herzen nichts bewirkt. Wenn es ohne Kraft, diese Beschneidung im Fleisch ist ohne Kraft. Galater 5,6 sagt uns das der Paulus so deutlich. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Also nicht beschnitten oder unbeschnitten hat er Kraft, nichts, null. Aber der durch die Liebe wirksame Glaube, der hat Kraft, der bewirkt was, der verändert was, der verändert einen Menschen. Ja, der macht aus einem Bazi einen freundlichen Menschen. Sagen wir mal ganz freundlich ausgedrückt. Er verändert Menschen, die Grundhaltung, die Gesinnung wie der andere, weil die Sünde beseitigt wird und die Liebe hineingelegt wird, die Gerechtigkeit und die Liebe und die Gnade. Und der Glaube bringt es in Aktion. Durch den Glauben an Jesus geschieht diese Wiedergeburt in einem Moment. Es passiert in einem Moment. So wie die fleischliche Beschneidung, zack, weggeschnitten, ist auch in einem Moment. Dass wir das nicht falsch verstehen. Ja, weil dieses, was dann folgt aufgrund der Beschneidung im Geist, ist dann der Prozess der Heiligung. Da kommen wir jetzt dann noch drauf. Auf jeden Fall, durch den Glauben an Jesus geschieht diese Beschneidung im Herzen, geschieht diese Wiedergeburt. Egal zu welcher Nation, zu welchem Stamm, zu welcher Rasse, zu welcher Hautfarbe oder egal wo er her ist, wie er aussieht, diese Beschneidung ist im Geist. Ja, das macht es aus. Egal, ob jetzt im Fleisch beschnitten oder nicht, der Glaube an Christus Jesus macht den Unterschied. Ganz klipp und klar, der Beweis, Kolosser 3,11, Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Skynte, Sklave, Freier und so weiter, sondern Christus alles und in allem. Also immer, egal wer er ist, ob er Jude oder beschnitten oder nicht, oder ein Barbar, haben da die anderen Völker genannt worden, Barbaren, oder ob jemand ein Sklave war, so, ja, der einem Herrn gehört hat, oder ob er ein Herr war, ein freier Mensch, ganz egal. Christus alles und in allen. So sind wir, sagt der Paulus, wir die vielen ein Leib in Christus Jesus, einzeln aber Glieder voneinander. Egal, der Jude, der Grieche, der Barbar, der Sklave, der Freie, ein Leib in Christus Jesus. Das hat die Beschneidung im Fleisch nicht geschafft. Die hat eigentlich mehr Streiterei hervorgebracht und Abgrenzung. Wir sind die und die sind die anderen. Wir sind die Guten, die anderen sind die Sünder. Aber jetzt ist es egal, wer was ist. Ja, ob jetzt ein Afrikaner, schwarzer Hautfarbe, ein Indianer, Ureinwohner Amerikas, ein Eskimo, ein Chinese, ein Bayer, völlig egal. Ein Leib in Christus Jesus. Aber Jesus muss das Zentrum sein der ganzen Sache. Aber wenn wieder Religionen die wichtigste Sache sind, dann kommt wieder nur Streiterei, Zwistigkeiten, Diskutierereien und so weiter raus. Also Fokus ist Jesus Christus. So sind wir alle weltweit, die an Jesus glauben, ein Leib in Christus Jesus. Und wenn dann diese Liebe, die Jesus in uns hineingelegt hat, noch dazu nach außen durchdringt, dann sind die Christen unschlagbar. Solange sie sich gegenseitig immer selber die Knüppel zwischen die Beine schmeißen und über Lehrmeinungen diskutieren und streiten, Dogmen festhalten und sonst was, schaut es nicht so toll aus. Okay, also, diese neutestamentliche Beschneidung geschieht durch den Geist Christi. Der Paulus nennt es die Beschneidung des Christus, Kolosser 2,11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Das kommt öfter vor in der Bibel. Man kann gar nicht glauben, wie oft das dieses Thema Beschneidung da Thema ist. Aber er sagt hier klar, es ist nicht mit Händen geschehen, nicht mit Messer oder Skalpell, sondern durch den Geist Christi, durch die Wiedergeburt. Und er schreibt hier das Ausziehen des fleischlichen Leibes. Das ist natürlich eine Bildersprache, weil wenn du deinen irdischen fleischlichen Leib ausziehen würdest, dann wärst du ja gestorben. Also das meint er hier nicht. Aber er meint hier, dass dem sündigen fleischlichen Leib die Herrschaft entzogen wurde dadurch. Er ist nicht mehr der vorgibt, was tue ich jetzt und was lasse ich jetzt. Es ist nicht mehr das Fleisch, das dominiert, sondern es ist der Geist und der Körper. Das Fleisch muss sich dem Geist unterordnen und dem Geist gehorchen. So ist es richtig rum. Also nicht meinen, jetzt muss ich den fleischlichen Leib ausziehen und sagen, ja, wie soll ich den jetzt ausziehen, das geht ja nicht. So kannst du es vielleicht besser verstehen. Der hat halt nicht mehr die Dominanz. Oder sollte er zumindest nicht mehr haben. Es gibt auch Christen, die noch nach dem Fleisch leben. Da hat dann immer noch der äußere Mensch die dominierende Position. Da muss sich dann noch was verändern. Aber wie gesagt, grundlegende Aussage ist, die Wiedergeburt ist das A und O. Da ist eine Grundlage gelegt worden, da fängt es an. Aber da bleibt es nicht stehen. Aus diesem heraus geschieht dann Heiligung. Aber unbedingt musst du es wissen, du bist durch die Wiedergeburt ein Heiliger geworden. Ja, es ist nicht so, wie die Religion sagt, jetzt müssen wir immer heiliger werden, um dann irgendwann einmal heiliger zu sein und vielleicht vom Papst heilig gesprochen zu werden. Das ist Käse. Du bist durch die Wiedergeburt ein Heiliger und deshalb wirst du nach und nach, wenn du dem Raum gibst, auch immer heiliger leben. Das ist ja der Begriff heilig schon ein bisschen. Was ist heilig? Heilig bedeutet eigentlich abgesondert. Abgesondert von der Sünde, von dem Bösen, von allem Übel, von dem, was halt nichts Gescheites ist, was nicht gottgefällig ist. Dieser Prozess nennt sich der Prozess der Heiligung. Aber viele glauben nicht, dass wir durch die Wiedergeburt bereits zu Heiligen geworden sind. weil man es vielleicht nicht sofort sichtbar hat. Ja, der lebt da immer noch so wie vorher, so ungefähr. Aber es ist ein Prozess, ein Veränderungsprozess, bis diese Heiligkeit nach außen hin durchdringt und sichtbar wird. Der Herr gibt jeden Raum, gibt Zeit für diesen Prozess. Aber er möchte schon, dass der Prozess ja, möglichst zügig voranschreitet. Und der Heilige Geist ist deshalb da, dass er diesen Prozess immer wieder anstößt und die Christen vom Herzen her einfach verändert. Aus dieser Grundlage des Heiligseins durch die Wiedergeburt kann das einfach geschehen. Daraus geschieht Veränderung, der Umdenkprozess beginnt. Ja, Umdenken, das Wort Buße heißt ja Umdenken in erster Linie, anders machen, ja, was auch natürlich schon stimmt, wenn jemand Böses getan hat und tut Buße, dass er es nicht mehr tut, dann hat er auch umgedacht. Gehört auch mit da rein. Aber die Bibel nennt es in erster Linie Heiligung. Paulus sagt in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt, eure Heiligung. Also Gott will, dass wir immer heiliger rüberkommen oder dargestellt werden, obwohl wir von innen her schon heilig sind. Aber Gottes Wille ist, dass das auch durchbricht, dass unsere Heiligung auch in unseren Werken, in unseren Reden, in unserem Denken offenbar wird und für andere auch sichtbar wird. Gut, also immer wieder dran denken, von innen her sind wir bereits heilig. Weil es geht ein bisschen schnell, dass man dann anfängt, jetzt muss ich noch heiliger werden, jetzt muss ich dies noch und jenes, dass wir nicht wieder die falsche Richtung einschlagen. Von innen heraus, Heiligkeit bewirkt Heiligung. Ja, nicht umgekehrt, Heiligung bewirkt Heiligkeit. Das schaffst du nicht, da bist du zu schwach dazu vom Fleisch her. Wenn aber der Geist den Raum bekommt und es bewirken kann, weil du im Glauben bereits Heiligkeit hast, dann kann es funktionieren. Heiligung bedeutet Veränderung, habe ich es ja schon ein paar Mal gesagt. Und diese Veränderung muss dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln, dein Reden und so weiter erfassen. Und das verwandelt dich. Der Paulus nennt es auch mal die Erneuerung unseres Sinnes im Römer Kapitel 12, 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Also seid anders wie die Leute, die nicht gläubig sind, die Sünder. Seid anders wie die Leute in der Welt. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, der Sinn, unser Denken da oben drin, zwischen unseren Schläfen, das muss erneuert werden, es muss umprogrammiert werden, umgelernt werden. Dass man, ja, ich sagte hier, dass wir prüfen mögt. Ich glaube ja, das heißt, dass wir erkennen können, ja, dass wir erkennen können, was der Wille Gottes ist. Und er sagt hier, was ist denn der Wille Gottes? Das ist das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, ja, das Nicht-Sündig-Sein, das, was in der Liebe drin ist. Das ist Gottes wohlgefälliger Wille. Und für diesen Heiligungsprozess sind ein paar Dinge notwendig. Aufgebaut natürlich auf der Grundlage der Wiedergeburt und dieser Heiligkeit, die dadurch in deinem Geist vollbracht wurde. Immer wissen, die Sündennatur ist beseitigt, du bist durch die Wiedergeburt ein Heiliger. Nicht vergessen. Und wenn du dann noch eine gesunde neutestamentliche Lehre aus Gottes Wort bekommst und nicht das Gesetz wieder aufgedrückt, dann wird sich ein Heiligungsprozess in deinem Leben ziemlich zügig fortsetzen. Natürlich auch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen, weil der Buchstabe allein, der nützt noch nichts. Aber wenn das Wort, die Wahrheit, das neutestamentliche Wort und der Geist, der Heilige Geist, mit dem du ja persönlich in Gemeinschaft sein kannst, wenn das zusammenarbeitet, dann geht so richtig die Post ab. Und der dritte Punkt ist dann eine Wirkung des Heiligen Geistes, man nennt es die Salbung, von außen her. Wenn du zum Beispiel im Lobpreis bist, in Gebet, in Gemeinschaft mit anderen Christen und sich da eine Salbung auf die Versammlung legt, die dann oft noch ja, dem Ganzen so einen richtigen Schub gibt, einen richtigen Kick gibt und Menschen befreit werden und noch voller Geistes werden, dann bringt dich das immer mehr in diesen Prozess der Heiligung vorwärts. Und das ist eine wichtige Sache, dieser Prozess. Es ist Gottes Wille, unsere Heiligung, haben wir vorher gehört. Aber du sollst es auch zulassen, nicht dagegen arbeiten. Du musst es wollen und gehorchen. Wenn du sagst, ich will das nicht, dann tut es der Herr auch nicht gleich unbedingt. Er stülpt dir ja nicht was über. Er ist ja da schon sehr zurückhaltend, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber er zwingt dich zu nichts. Er hat ja die Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Und Menschen, die das nicht wollen, dann geht der Prozess halt einfach nicht vorwärts oder langsam vorwärts oder gar rückwärts. Aber wenn du das willst, weil du einsiehst, das ist sinnvoll, dann geht es relativ zackig flott. Dann ist es nicht einmal so schwer und so hart. Die sind immer selber blockieren, da geht es dann ein bisschen zäh und ein bisschen hart und ist dann oft mal mit Schmerzen, seelischen Schmerzen verbunden. Also blockiere diesen Prozess nicht. Umgekehrt, strebe danach. Bete darum, dass der Herr diesen Prozess durchzieht. Dein Ego ist oft stur, ist widerstrebend und stolz, weil das Ego, das fleischliche Ego, es will selber entscheiden, will immer selber der Herr sein und will seine Herrschaft nicht an Jesus und an den Heiligen Geist abgeben. Aber das ist nicht gut. Wir sagen zwar, Jesus ist der Herr, meinen aber, wir sind die Herren und der Herr Jesus muss tun, was wir ihm befehlen sozusagen. So kommt es manchmal rüber. Und das bremst natürlich den Heiligungsprozess. Und es bringt da unterm Strich auch sogar Probleme ein, dummerweise. Müsste oft nicht sein. Christen haben oft Probleme, die nicht sein müssten, wenn sie diesen Prozess ja, da durchgegangen sind oder durchgehen und den Herrn wirklich auch Herr sein lassen. Dann, ja, dann ist auch der Herr und dann macht das auch gut in deinem Leben. Solange der Christ selber der Herr ist und Jesus der Diener, dann läuft es nicht so. Also kreuzige dein sündiges, herrschaftsliebendes Fleisch mit all seinen Leidenschaften und Begierden, wie der Paulus sagt im Galater 5, 24, und geh den Weg mit Christus. Er sagt hier, die aber dem Christus Jesus angehören, die mit ihm gehen, die ihm nachfolgen, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt, das Fleisch, ja, das Ego hat nicht mehr die Chefrolle inne. Sie folgen dem Lamm, sie folgen Jesus, dem Christus. Sie gehen unter der Führung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist der bessere Hirte als dein Ego. Der führt dich mit Sicherheit auf bessere Plätze. Darum sehen wir, diese Heiligung ist eine sehr wichtige Sache für Christen. Ja, ich weiß, dass es manchmal ein bisschen hart, wenn Dinge, die du liebst, aber nicht unbedingt gut sind und nicht unbedingt der Wille des Herrn sind für dich, wenn du da loslassen musst, dann hängt man manchmal an etwas so richtig krampfhaft und merkt gar nicht, dass man sich damit selber Probleme bereitet. Also gib dem Herrn dein Leben, gib ihm alles hin. Vertraue ihm. Ist ja nicht so, dass der dir jetzt alles wegnimmt und du hast nur noch deine Kleidung und dein Zahnbürstchen oder so. Nein, er gibt dir in Fülle. Aber manche Dinge, die nicht gut sind für dich, wo der Herr sagt, die brauchst du doch gar nicht, das muss ja gar nicht sein, dann lass sie einfach auch mal los. Also jage dieser Heiligung nach, strebe danach, bete dafür, dass es geschieht. Es kann dir nichts Besseres passieren. Ja? Aber immer mit dem Hintergedanken oder mit dem Bewusstsein, du bist bereits ein Heiliger in Christus Jesus durch den Glauben. Ja, nicht umgekehrt. Deine Heiligung macht dich nicht heiliger, aber es wird diese Heiligkeit offenbaren, die du im Herzen bereits hast und bist. Hebräer 12, 14 sagt uns deutlich, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also jage der Heiligung nach. Strebe danach, will sie haben. Warum? Weil ohne diese Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Du wirst nicht so viel vom Herrn erleben, wenn dieser Prozess nicht durchgezogen wird. Aber wenn du viel vom Herrn erleben willst, wenn du seine Herrlichkeit schauen willst und Zeichen und Wunder und was weiß ich alles, was du dir erwartest, dann brauchst du diesen Prozess der Heiligung. Und du wirst deine Herrlichkeit schauen. aber ohne Heiligung eben schwierig. Lass den Herrn sein Werk an dir tun, das lohnt sich für dich. Wenn er dich verwandelt von innen heraus, dann macht er dich zu einem Liebesmenschen. Und genau das ist es, was er will. Er will dich, dass du Christi Gestalt annimmst, immer mehr und mehr. Immer Jesus ähnlicher werden. Das ist dieser Prozess. Und dann wirst du auch immer mehr diese Werke tun, die Jesus getan hat. So funktioniert es. Gut, was will nun der Heilige Geist wirklich aus deinem Herzen wegnehmen? Ja, wegschneiden ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wegnehmen durch diese Heiligung. Er hat ja grundsätzlich die Sündennatur, die durch Adam und seine Abstammung von Adam her in deinem Geist war, was er auch den Tod verursacht hat, weggenommen durch die Wiedergeburt. Das ist klar. Aber diese Sündennatur, die hat Frucht hervorgebracht und hat deine Seele verdorben, Stück weit. Den einen mehr, den anderen weniger. Und das ist das, was dann jetzt dieser Heiligungsprozess bewirkt, dass die Seele wieder sich nach der heiligen Natur in deinem Geist richtet und nicht mehr nach dem, was die Sündennatur vorher in sie hinein transportiert hat. Wie zum Beispiel Bosheit, Stolz, Falschheit, Lüge, Zorn, Eifersucht, Götzendienst, gibt auch Götzendiener, ne? Alle möglichen weltlichen Lüste, ja, die einen saufen zu viel, die anderen rauchen zu viel, die nächsten nehmen Drogen, die anderen schauen Pornos und so. Und das sind all diese die weltlichen Lüste, die der Heilige Geist aus deinem Herzen, aus deiner Seele rausnehmen will, wegnehmen will. Zweifel zum Beispiel auch. Unglauben. Es ist unglaublich, wie viel Unglauben in Christen noch steckt. Und Zweifeln, das muss weg. Der Egoismus. Und natürlich die Liebe, falsch gesagt, die böse Verdammnis. Verdammnis ist so ein Hammer, der die Christen blockiert. Kommt noch von daher, weil sie unter dem Gesetz gelehrt wurden, durch die 10 Gebote und den ganzen Tralala. Und eben, weil die Sündennatur ihnen auch diese Verdammnis infiltriert hat, weil der Mensch grundsätzlich weiß, er ist eigentlich ein Sünder, auch wenn er es nicht vielleicht in Worten ausdrücken kann. Aber ein Mensch weiß, wenn er ehrlich ist, er steckt in der Sünde, er ist von Gott getrennt. Irgendwas stimmt nicht sozusagen. Das kommt von Adam her. Und das bewirkt diese Verdammnis und folglich auch den geistlichen Tod. Und das weiß ein Mensch. Auch wenn es leugnet, er weiß es, wenn er ehrlich ist, wenn er sich nach innen am ehrlichen Herzens bewegt. Ja, und das will der Heilige Geist in dem Prozess der Heiligung aus deiner Seele, aus deinem inneren Menschen nach und nach wegnehmen. Und damit auch die Decke des Gesetzes, wie die Schrift auch sagt, die Gnade blockiert. Und wenn der Heilige Geist diese Dinge wegnehmen kann, weil du es ihm erlaubst und ihn darum bittest, dann schafft er plötzlich Raum für ganz andere Dinge, für viel bessere Dinge. Da gibt es plötzlich Raum für, wie der Galaterbrief sagt, die Früchte des Geistes. Zum Beispiel Liebe, Glauben, Geduld, Wahrheiten, Enthaltsamkeit und so weiter, sind diese ganzen Dinge, die dann Raum bekommen, die sich dann plötzlich offenbar machen und dich, dass man sieht, dass Jesus in dir lebt. Wenn diese Attribute hier zum Vorschein kommen, dann sieht man, dass Jesus tatsächlich in dir ist. Dass du nicht bloß ein religiöses Spielchen spielst, so tust, als ob, wenn scheinheilig, sondern echt. Echt authentisch. Ja, dann gewinnt Jesus Christus Gestalt in dir und er lebt durch dich weiter. Und die Welt braucht Jesus. Ja, Jesus braucht die Welt, die kleinen Jesus, die Jünger, die Apostel, die braucht diese Welt. Die Welt ist am Arsch unterm Strich. Die Offenbarung der Söhne Gottes ist mehr als je notwendig. Und dieser Heiligungsprozess schafft Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Dann ist Raum für den Glauben, für Wunder, für Heilungen, für Kraftwirkungen, Segnungen, Weisheit natürlich. Ganz ein wichtiger Punkt, Weisheit. Und das schenkt dir der Heilige Geist, wenn du es ihm erlaubst. Ja, die Gnade Gottes schenkt dir dann auch ein reines, ein heiliges Gewissen, ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühle, ohne Druck vom Gesetz und so weiter. Dann bist du ein Heiliger, der geheiligt ist. Und du wirst die Herrlichkeit des Herrn schauen. Ja, ohne die Heiligung wirst du es nicht schauen, aber mit der Heiligung wirst du sie schauen. Die Decke wird weggeschoben von deinem Herzen. Kannst du vielleicht so vorstellen, wenn du rausschaust und die Wolken verdecken die Sonne und plötzlich kommt der Wind und die Wolken werden weggeschoben und die wunderbare Sonne leuchtet und es wird ganz warm, wo dich die Sonne erreicht. So kommt dann das Licht durch, die Herrlichkeit Gottes. Sie kommt durch, aber sie kommt von innen heraus. Nicht mehr von außen oben runter, wo die Sonne, sondern sie strömt aus deinem Herzen, aus deinem Geist heraus und strömt weiter aus dich zu anderen. Ja, du bist dann ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Und Menschen werden zu dir kommen und werden dich suchen, weil sie von dieser Herrlichkeit abhaben wollen, weil sie sie brauchen. Also wende dich dem Herrn zu, suche ihn, bete ihn an, bete darum, dass dieser Heiligungsprozess vonstatten geht, erlaube es ihm. Die Decke wird weggenommen, wenn du auf ihn schaust, wenn du auf das Erlösungswerk schaust, wenn du erkennst, du bist im Geist bereits heilig und von da heraus wirst du geheiligt. Es ist irgendwie ganz dumm, weil normal ist ja so, wenn jemand geheiligt wird, dann wird er zum Heiligen. Aber bei Gott ist es wieder mal andersrum. Er macht dich heilig durch seine Gnade und aus dem heraus wirst du nach außen hin geheiligt. Es ist so, dein Herz wird weich, ein formbares Herz. Das heißt einmal, er nimmt das steinerne Herz weg und gibt ein fleischernes hinein. Das ist das sture, widerspenstige, harte Herz, dieses Ego, das nimmt er raus und er gibt dieses fleischerne Herz hinein, ein williges Herz, ein hingegebenes Herz, ein Herz, das den Herrn liebt und dann auch die Geschwister liebt, die im Glauben sind. Und das ist der Unterschied. Dann wirst du brauchbar für Jesus. Dann kann er durch dich arbeiten, kann durch dich wirken, kann durch dich reden. Und das ist eine schöne Sache, wenn du merkst, hey, mit meinem Tun hat Jesus durch mich gewirkt, hat jemand anderen geholfen, ob es ein Wort der Ermutigung war oder Heilung oder irgend sowas, einen Segen gebracht, dann ist doch das etwas, das einem auch Genugtuung gibt oder Freude gibt. Dann können sich die beiden miteinander freuen. Ein hingegebenes Herz, das Jesus nachfolgen will, gottgefällig leben will, weil es so ist und nicht, weil es muss. Das ist der große Unterschied. Ich muss aber gottgefällig leben, weil das Gebot so sagt, oder ich will gottgefällig leben. Das ist ein Riesenunterschied. Das Zweite, ich will gottgefällig leben, ist auf jeden Fall sehr viel schöner und besser als wie ich muss. Weil bei dem, der muss, da ist das Herz noch nicht hingegeben. Und du wirst ihm dienen. Wenn dein Herz geheiligt ist, wirst du ihm dienen. Du wirst sein Herz erfreuen und er wird dein Herz erfreuen. Die Gemeinschaft mit ihm wird besser und intensiver. Du wirst ihn einfach lieben, diesen Jesus. Und weil er dich geliebt hat und immer noch liebt, du wirst ihn einfach lieben. Nicht, du wirst sagen, ja, Herr, ich liebe dich, aber hinten im Hinterkopf, ah, aber Herr, das hast du noch nicht gemacht und jenes hast du noch nicht gemacht und so weiter. Nein, du wirst ihn einfach lieben. Das Gesetz und die Beschneidung im Fleisch bringt dir nur Verurteilung und Strafe. Aber die Hingabe an Jesus bringt dir nur Gutes. Das ist wertvoll. Diese Beschneidung im Herzen, durch den Geist gewirkt, sie bringt dir Gnade, sie bringt dir Herrlichkeit, sie bringt dir Segen, sie bringt dir die Vorzüge des neuen, des besseren Bundes. Oder der neue Bund ist doch viel, viel, viel besser als der alte. Stell dir vor, du müsstest diese ganzen Vorschriften des Gesetzes erfüllen und wenn du es alles ganz gut gemacht hast, heißt es, es hat doch nicht gereicht. Das ist eine üble Sache. Das erzeugt doch nur Frust, oder? Im neuen Bund heißt es, Jesus hat das Gesetz erfüllt, jetzt brauchen wir nicht mehr, das Gesetz ist weg. Jetzt haben wir ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, das Gesetz der Liebe und der Gnade und schon passt's. Durch den Glauben gewirkt. Das ist der Riesenunterschied. Das ist die Beschneidung, die wir im neuen Bund haben, brauchen, der uns gegeben ist, gestartet durch die Wiedergeburt. Ja, doch, was soll ich da noch dazu sagen? Ihr müsst euch jetzt selber dran machen, den Herrn darum zu bitten, diesen Heiligungsprozess, der mit Sicherheit schon angefangen hat, dass er den einfach durchzieht. Erlaube es ihm. In allen Bereichen deines Lebens. Gib es ihm hin. Er macht es gut. Es gibt so viele Dinge, die kannst du nicht verändern, da kannst du nichts bewegen, das kannst du nicht machen und auch nicht die Wissenschaft und die Medizin und sonst irgend schlaue Leute. Es gibt Bereiche, die kann einfach nur der Geist Gottes bewegen und verändern und zurechtbringen. Vertraue ihm. Und wenn er was wegtut, verändert, dann tut er nur das weg, was für dich nicht gut ist. Eine Krankheit zum Beispiel ist nicht gut, die will man loshaben. Ja, oder, was ist denn für ein Beispiel? Hast du irgendwo einen dicken Splitter irgendwo im Finger und es eitert schon, dann willst du ihn doch loshaben. Und so haben Menschen manchmal eine Sache in ihrem Herzen, also eine Leidenschaft, die sie unbedingt nicht loslassen wollen, weil das ist ja so super und so toll und wo es rundum schon eitert, so ungefähr, dann lass doch los. Dann lass doch los, dann geschieht Heilung und der Herr gibt dir immer was Besseres. Er gibt dir immer noch was Besseres drauf, da kannst du ihm vertrauen. So ist er. Gut, da bin ich jetzt schon mal fertig. Ach, die Zeit ist doch länger geworden, als ich geplant habe. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so. Jetzt machen wir aber Lobpreis.